unglaublich viele andere Texte gibt, die sich mit Yoga beschäftigen, welche ganz andere Vorstellungen beinhalten über das, was indische Philosophie eigentlich ist. Vorstellungen, die mit Asketismus überhaupt nichts zu tun haben, sondern eigentlich eher in die tantrische Tradition gehören. Und weist damit auch ein seltsames Missverständnis hin, das zwischen den akademischen Interpretationen von Yoga besteht und dem, wie Yoga im Volksmund und in der historischen Tradition verstanden wird. Wie wir gesehen haben, ist Patanjalis Buch in 4 Kapitel aufgeteilt und der Grund für die asketische Deutung liegt im 3. Teil, im 3. Part. Also wir haben ja zunächst das 1. Kapitel Samadhi Pada, die Definition von Yoga, dann das 2. Sadhana Pada, also ein Kriya-Yoga, der Übungsweg, wo die 8 Glieder der gesamten Yoga-Praxis angeführt werden, wovon aber zunächst lediglich die ersten 5, also die 5 äußeren Glieder, besprochen werden. Die Basis für alle anderen Sutren ist hier Yama, Ethik, an zweiter Stelle Niyama, Wachsein gegenüber dem eigenen Körper, dann Asana, die Körper und Sinn. An vierter Stelle steht Pranayama, Atemkultivierung der Lebensenergie. Und dann die 5. kritische Stelle, Pratyahara, Rückzug der Sinne. Kritisch ist diese Stelle daher, weil genau dieses Glied zu der Interpretation des Rückzugs von der Welt und aus der Welt geführt hat. Dabei lässt es womöglich eher verstehen, als ein Beginnen nach innen zu schauen, in einem nicht christlichen Sinn, eine Art Selbstreflexion, könnte man sagen, ein Perspektivenwechsel. Das ist der gefährliche Punkt in der Yoga-Praxis, weil da jetzt die Gefahr ist, dass der umgekehrte Blick zu einer Art Abschottung und Loslösung von der Welt in eine Negationsbewegung zur Erscheinungswelt mündet. Danach beginnt der 3. Teil, die Bhutipada, wie die 3 inneren Glieder eben halt besprochen werden, Dharana, Dhyana und Samadhi, also das letzte und höchste Glied, in dem sich alle vorhergehenden Glieder vollenden. Dieser 3. Teil beschäftigt sich mit einer Art Kräften, die einem durch die lange und intensive Übung des Yoga im engsten Sinn, also durch die intensive Form von Chittivritti Nirodha, zuwachsen. Mit den praktischen Mitteln Abhyasa und Vairago, also die Übung des Erhörens der Stille der Ruhe, wenn die Sinne beginnen, die Leerheit in einer Erscheinungsform mit wahrzunehmen. Dadurch dringt der Übende immer tiefer in die Yoga-Praxis ein und kommt in die Ebene von Samyama, wo eigentlich die meditativen Formen des Yoga passieren. Chittivritti Nirodha erreicht eben jetzt die Stufe von innerer Intensität. Hier findet der Eintritt in die eigentliche meditative Phase statt, wo die Wendung nach innen passiert und damit ist gleichzeitig die Gefahr der Loslösung vom Kontakt zur Außenwelt vorhanden, also braucht es nun einen Halt von außen. Im berühmten Yoga Sutra 37, das White eigentlich anschreibt, heißt es, all diese Fähigkeiten wie Buddhi Siddhi sind für die ruhelosen Errungenschaften, für diejenigen, die im Samadhi sind, sind sie eher Brüche. Die Gefahr liegt immer darin, dass wenn jetzt bestimmte Erfolge kommen, weil bestimmte Begabungen da sind, die man vorher nicht gekannt hat, aufgrund einer daraus hervorgehenden möglichen Verblendung nicht Niveau dazu haben, sondern einen Wiederholungszwang zu verfallen und eben wieder in diese ungelassene Selbstidentifikation hineinzukommen. Und aufgrund dieses ambivalenten Verhältnisses von Möglichkeit einerseits und Gefahr andererseits gibt es innerhalb der sich auf Patanjali berufenden Yoga-Tradition sehr viele Schulen und Interpretationen, die radikal asketische Züge annehmen. Im Sinne einer Vorstellung von Freiheit oder Immanenz, die glaubt in das Absolute zu kommen, außerhalb der Erscheinungswelt ansetzt und das kritisiert eben White. Denn die große Kunst liegt darin, die Offenheit zur Erscheinungswelt zu halten, ohne sich von ihr eingenommen zu fühlen. Das ist die große Kunst und diese Kunst zu beherrschen, das wird eben im 4. Teil der Übersetzung unter Kaivalya Pada, also Freiheit, Freiheit, verstanden. White möchte von dieser asketischen Deutung und dem Missverständnis der indischen Philosophie weg, indem man eben auf ein ganz anderes Bild von Yogi aufmerksam macht. Nämlich dem, der eben im 3. Teil der Übersuchung vorkommt, jemand mit außerordentlichen Fähigkeiten, der nicht nur gute, sondern auch schlechte Fähigkeiten besitzt. Jemanden, der eben Bhutipada Weg ist. Das Erste, was White als Indologe feststellt, ist, dass rein von der Quantität her fast alle Zeugnisse, die wir in der Yoga-Literatur in Indien haben, eigentlich solche seltsamen magischen Geschichten erzählen. Das Zweite, was er sagt, ist, dass das für ihn damit zu tun hat, dass eigentlich die indische Philosophie kein, wie wir ihr lange unterstellt haben, hermetisches Körperkonzept kannte, sondern ein Konzept von Körper, das, wie er sagt, Open Body System hat. Und seine These ist, dass wenn man sich wirklich die Gesamtlage der Literatur über Yoga in Indien anschaut, dann fällt auf, dass hier ein seltsames Körperbild herrscht, das für uns gerade auch aus der griechischen Tradition, die sich so stark auf den Formbegriff zentriert, dass dieses Körperbild als eine Art offene Körperkonzeption zu verstehen ist. Und das Entscheidende, was es sagt, ist eben das ganz im Gegensatz zu den griechischen Körpervorstellungen. Einerseits der Körper im indischen Kontext, der logische Körper, als ein Körper gesehen wird, der eher von der Haut aus in die Welt hinaus expandiert, als dass er mit der Haut sich abschließt. Es geht um eine Körperkonzeption, in der der Körper und das Formprinzip mehr oder weniger als Kugel gesehen werden, wodurch der Körper permanent in Kontakt in einer Art Reisesituation mit der Umgebung ist. Das heißt, wir haben in diesen klassischen logischen Texten Körperkonzeptionen, in denen der Körper im wahrsten Sinne des Wortes als Vehikel gedacht wird. White hat herausgefunden, dass der Körper weniger als ein Gefäß im aristotelischen Sinn, als eine Form mit einer bestimmten Begrenzung gedacht wird, sondern dass der Körper in sich als Transportvehikel gedacht wird, als Übertragungsvehikel. Nicht Körper als ein stabiler Ort mit Sitz an einem fixen Punkt, sondern Körper als Vehikel in einem vieldeutigen Sinn. Nicht nur Automobil im Sinne eines Automobilen selbst, das sich permanent auf die Fahrt bringt und eigentlich reisend anwesend wird, sondern ein nomadisches Bild vom Körper. Der Körper ist hier per se als Bewegungsprinzip gedacht, womit es im Vergleich mit der griechischen Vorstellung vom Körper fast mit einer Umkehrung der Verhältnisse, also wir haben es fast mit einer Umkehrung der Verhältnisse zu tun. Der Körper ist permanent unterwegs und in diesem Unterwegssein hat er seine Ausdehnung. Körper sind nur da in dieser Bewegung, in diesem somatischen Bewegungsfeld. Der Körper wird gedacht als ein somatisches In-Bewegung-Sein. Er ist eigentlich bei sich, indem er sich von sich selbst entfernt, flieht und damit über sich selbst hinaus ausbreitet. Daher thematisiert White in seinem Aufsatz auch das Problem der Strahlen. In diesen logischen Texten nämlich, in denen diese Fähigkeiten beschrieben werden, ist es so, dass die Ausstrahlung, im wahrsten Sinne des Wortes, der Körper das Urvehikel ist. Kanalisierung von Gedanken und Gefühlen, darum geht es. Die yogische Kraft wird immer wieder mit dieser Fähigkeit assoziiert, gezielt, intentional Beziehungen zwischen Körpern herzustellen. Eigentlich das, was heute die moderne Technik über Apparate tut.
Weil sie in sich, von sich her, ihrer Natur gemäß die Tendenz haben, sich inmitten der Welt auszubreiten. Also in dem Sinne ist hier Descartes sehr wohl auch affirmiert. Ich habe Ihnen gesagt, glaube ich schon einmal, dass das Wort Brahman, das ist für westliche Theologen wirklich sehr wichtig, dass das Wort für das Absolute auch Ausbreitung bedeutet. Also Sie haben bei Brahman dieselbe Wurzel, Bri, wie Brihat oder wie Breite, Weite im Deutschen. Das heißt, das Absolute Selbst ist hier nicht etwas Unsinnliches in diesem Sinne, sondern die Extension, die Res Extensa ist ein Attribut des Absoluten. Und zwar so extrem, dass sogar das Wort Brahman mit der Wurzel Br, dieses Attribut, wir haben es ja noch im Wort Deutsch, Breite. Also Breite und Weite, das heißt, wenn Sie es ganz wörtlich übersetzen, das Absolute ist das unendlich weite Breite ausgedrückt. Also es gibt hier nicht diese Dualität zwischen einer Res Extensa und dann einer Res Cogita. Das ist ganz wichtig. Das heißt, wir dürfen mit diesen Terminologien schon gar nicht an indische Texte herangehen, was natürlich eine riesige Gefahr ist, weil unsere Sprache durch und durch von diesen Descartes'schen Unterscheidungen geprägt ist. Ja?
Das klingt sehr nach dem Immanenzdenken, weil es wie
Ja, klar. ich habe ja vor allem über die Lösungsknoser arbeite ich ja auch immer wieder, habe nächstes Semester vor, genau da habe ich eine Vorlesung zu machen und anzukündigen. Also, oder schon angekündigt. Das heißt, das wäre jetzt natürlich eine eigene ganze Vorlesung zu fragen. Sie sind aber meiner Meinung nach auf der goldrichtigen Spur. Im westlichen Kontext haben wir bei Spinoza, wie Sie sagen, eine Art, gerade schon 100 Jahre nach Descartes, auf Descartes reagierendes Denken der Immanenz, der absoluten Immanenz, wie wir es dann sogar sagen wird, in dem aufgegeben wird, als kritische Reaktion auf Descartes, sehr bald nach Descartes, diese Unterscheidung in zwei Substanzen und die berühmte Lehre von Spinoza ist natürlich, es gibt nicht zwei, es gibt nur eine Substanz. Wenn es aber nur eine Substanz geben kann, er begründet das ja dann im ganzen ersten Buch seiner Ethik, warum es nicht zwei, sondern nur eine Substanz geben kann, weil sonst sozusagen die Substanz als das, was von sich her ist, klassisch. Die klassische Definition von Substanz ist ja immer auch schon bei Aristoteles die gewesen, Substanz ist das, was allem anderen zugrunde liegt, von daher dann auch die Worte Hypokämen und Subjektum, als die Grundlage für alles Endliche. Und diese Grundlage kann selbst nicht endlich sein. Aber das wären eben die ganzen Argumentationen, die dann durchgemacht werden. Und während würde es zwei Substanzen geben, dann würden sie möglicherweise mit sich in einem Konflikt stehen und wären daher nicht Teil der absolut, es kann nach Spinoza nur eine Substanz geben. Und, aber das können wir hier nicht aufhören. Und das bedeutet aber auch, dass die Ausdehnung nicht eine Art Zusatzattribut zur res cogitans sein kann, sondern dass die Ausdehnung in sich schon Teil ein Attribut, wie Spinoza sagen würde, der absoluten Substanz sein muss. Und damit haben Sie etwas, was dann eben, sage ich mal, über die christliche Tradition, die schon beginnt, diese Art von Leibfeindlichkeit vor Descartes einzuführen und dann der Höhepunkt bei Descartes, haben Sie eine Traditionslinie, die über Spinoza, Nietzsche, Deleuze und diese Leute hinführt eher zu einem Immanenzdenken, wie es die Inder haben, und daher natürlich auch Spinoza als der Klassiker des abendländischen Pantheismus. Das war ja immer der Vorwurf der christlichen Theologie gegenüber der indischen Welt, dass gerade, das ist ja absurd, das heißt, wir haben die Monotheismen und wir haben in Indien bekannterweise tausende Götter. Gleichzeitig wurde aber immer kritisiert von der westlichen Tradition über Jahrhunderte hinweg, dass das indische Denken Pantheismus ist, weil es keine scharfe Abgrenzung macht zwischen der Mannigfaltigkeit der Erscheinungswelt und dem einen Gott, der, und jetzt kommt eben die Schwierigkeit, über, hinter, abgesondert, Chorismo griechisch, wo dann auch Chora die Lehre, der Abgrund, das Gähnen, Chaos, Chaos kommt von derselben Wurzel her. Also wo diese Art von Denken intakt ist. Und dann haben wir das Seltsame, dass der Vorwurf der Missionare immer war, die haben so viele Götter und sie sind Pantheisten, weil sie identifizieren dann seltsamerweise die Erscheinungswelt selber mit Gott und machen gerade diese Unterscheidung nicht zwischen dem Transzendenten, hinter der Erscheinungswelt liegenden Gott und der Erscheinungswelt selbst. Genau diese platonisch-griechische Unterscheidung wurde ihr immer vorgeworfen, von also missionarischen Zeiten der indischen Philosophie. Aber sie sind goldrichtig, wie gesagt, wäre ein eigenes Semester, warum Spinoza hier als der Paradigmenfall für Pantheismus ist und die asiatische Philosophie klassisch über Jahrhunderte als Pantheismus verschrien wurde.
Das ist so interessant, in dieser unendlichen Aussehen, dieser Resistenz, aber diesen Strahlen, da gehört es nicht, dass er da die impressionistische Pantheismus.
Ja. Genau. Genau. Aber das ist natürlich, das ist ja genau die Traditionslinie, in der ich denke, von der ich komme. Also das ist genau, wie Sie sagen, Deleuze nennt das dann, wenn Sie the problem of expressionism in Spinoza, ja, also dieses Problem des Ausdrucks in der Philosophie von Spinoza, indem er das abgrenzt gegen Leibniz und so weiter und so fort. Aber das ist genau das Entscheidende. Wenn die Attribute, die Orte der Selbstoffenbarung des Absoluten sind, um spinozistisch zu sagen, und gleichzeitig aber diese Selbstoffenbarung, also die materielle Ausdehnung des Kosmos, wenn Sie so wollen, wenn es sowas wie ein Urknall gibt, dann wäre eben das in materielle Erscheinung, denn das Pri hat das Brahman in dem Modus des In-Erscheinungstretens, und das ist immer natürlich eine Form von Expression, von Ausdruck im Raum. Und da wäre für mich noch ein ganz wichtiger Philosoph, den ich in vielen anderen Lehrveranstaltungen bespreche, nur Charles Knopsi. Da haben Sie jetzt von Christian ja auch den Aufsatz von mir einen bekommen, Open Bodies, wo ich den Weitaufsätze vergleiche mit der Körperkonzeption von Charles Knopsi, vor allem im Corpus 2003 bei mir erschienen, bei Lea Franz. Ja? Da wird es dann ganz entscheidend, und das ist gerade auch im zeitgenössischen Tanz so und Tanztheorie so eine wichtige Metapher, nämlich das Verstehen des Körpers primär als ausgesetzt. Ja? Also diese radikale Aussetzung, die im Körper geschieht, und sie geschieht darum, weil der Körper, wenn Sie so wollen, in seiner Retinatur, und da hat Descartes recht, im Letzten nichts anderes tut, unter Anführungszeichen, als sich ausdacht. Das ist ja genau schon die Argumentation von Descartes. Wir können von den Qualitäten von Körpern abstrahieren. Also wenn wir in den Himmel schauen, dann ist er blau, und wenn ich im Sonnenlicht aufgehe, hat er plötzlich eine andere Farbe. Also Farbe kann nicht in dem Sinne ein irreduziertes Attribut des Materiellen sein. Aber was Descartes sagt, es gibt ein Attribut von dem, das von Körpern nicht weggenommen werden, ohne dass das Wort Körper völlig sinnlos wird. Und das ist, dass es irgendwie einem Raum ausgedient ist. In diesem Sinne gehört, wenn man sagt, die Physis, die Griechen nennen ja die Natur einer Sache noch Periphyse. So, dass wir eigentlich ins Deutsche übersetzen müssen, die Physis der Physis. Ja? Also, wie wir dann sagen, der Begriff der Physis oder die Natur der Physis beruht in ihrer Ausdehnung und Extension. Und damit haben Sie natürlich das Problem der Strahlen auch. Der Raschens. Das heißt, wenn ein Körper primär eben kein Fixkörper ist, der irgendwo nur an einem lokalen Punkt verharrt, sondern wenn jedes Verharren als ein lokales Erscheinen im Raum zugleich Expansionscharakter hat, dann ist das Ausdehnen des Körpers in seinem lokalen Dasein, wenn Sie, wie zum Beispiel jemand, der von Adorno kommt, nämlich Gernot Böhme in seinem Atmosphärenbuch sagt, dann sind das Ekstasen des Außer-sich-Seins der Körper selber. Das heißt, das ist viel radikaler als jede esoterische Lehre, sage ich an der Stelle meistens, nämlich, Sie kennen ja alle diese Geschichten, ja, wir sind außerhalb vom Körper. Ja, verstehen Sie, das ist 5000 Mal radikaler, was hier behauptet wird. Der Körper ist sein Außer sich hinausdrehen. Der Körper hat überhaupt gar keine andere Natur, als außer sich zu sein. Er ist haargenau das Außer sich sein. Er lässt sich daher nie lokal bestimmen und feststellen. Er ist selbst, wie die Löse, wenn Sie so sehen, ein Fluchtpunkt. Es lässt sich diese Körperkonzeption eben nie mehr in irgendeiner Form von Punkt darstellen. Weil der Punkt als Expansionsprinzip in sich den Charakter der permanenten Ausdehnung. Das heißt, der Punkt ist gleichzeitig ein Feld. Und das ist ja, kommt uns natürlich alles in der Physik des 20. Jahrhunderts sehr bekannt. Das heißt, Sie können die Ausdehnung des Punktes von seiner Punktualität nicht trennen. Und damit haben Sie eine seltsame Affinität zu der Wellenteilchengleichung der Physik des 20. Jahrhunderts. Der Punkt ist kein statisches Ding, sondern jeder Punkt, weil er Ausdehnung ist, insofern er sich ausdehnt, ist er schon Brihat, ist er schon Brahman, in dem Sinne, dass er diese Tension in die Breite, in die Weite. Und das ist eben das Entscheidende, auf das ich jetzt in letzter Stunde aufmerksam machen wollte, philosophisch. Das heißt, wir haben hier ein völlig fluides Aufres extensa auf Immanenz basierende Vorstellung von Kraft. Und Sie müssen jetzt noch einen Zusatz, muss ich noch sagen. Wenn die Leerheit die zweite Hauptkategorie ist, ja, der indischen Philosophie, dann müssen Sie sich jetzt auch was noch viel komplizierter vorstellen. Es ist ja nicht nur, wenn etwas in Erscheinung tritt und gleichzeitig dieses Erscheinen, das sich immer seiner Natur nach, wo immer etwas entsteht, ist es ein Leuchtkörper. Das ist ja auch, das sind alles so verschwindende Begriffe, die sind aber zum Beispiel theologisch ein ganz bestimmte Konzepte von Theologie zu dekonstruieren. Wenn Sie sich das Röhrengleichnis von Platon anschauen, dann haben Sie immer eine Zentralsonne. Ja? Und Sie sehen etwas, wenn diese eine Zentralsonne Sie beleuchtet. Und in dem Licht, dem Diaphanen, wie das Griechische sagt, dem Durchsichtigen, der Sattva oder Prakasha, wird dann da noch dazukommen, dieses leuchtende Licht des Raums, das ist dann das, durch das Sie hindurchschauen müssen, um die Gegenstände zu sehen. Und Platon sagt, es ist daher das Licht, das die Bedingung der Möglichkeit für Erkennen und für das eigene Wachsen des Lebendigens. Also wenn alle lebendigen Dinge Licht absorbieren, aufnehmen und sich von dem Licht her die Energie holen. Damit haben Sie ein typisch zentralistisches Bild von Körper. Es gibt den einen privilegierten Körper der Sonne, der scheint. Und jeder sagt, das ist astral oder ein Sternkörper, ein leuchtender Körper. Aber was die indische Philosophie sagt, ist, es gibt überhaupt keinen Körper, der nicht diese Sonne hat. Es gibt keine Körper, die nicht leuchten. Auch der Stein leuchtet nicht an der Stelle. Und das ist auch, warum wir sagen können, der Stein hat eine Seele. Das meint nicht primitiv, dass der Selbstbewusstsein hat und irgendwie sich da Fragen stellt und hin und her, sondern das heißt eben nichts anderes, als dass auch der Stein, wenn er hier in Erscheinung tritt, nur eine Dimension von ihm im Tamas, im verharrenden, beharrlichen Zustand. Denn es ist eben das Besondere der indischen Naturphilosophie, darauf bin ich ja schon lange eingegangen, auf die Guna-Theorie, dass jedes Erscheinung, also auf der Welt von Prakriti, Erscheinung ist immer Prakriti, und das, was nicht expansiv in Erscheinung ist als Leerheit, das ist diese hinter dieser sprechenden Linie, der Purusha, Chetana, Prashta. Ich komme dann darauf zu, das sind drei Worte, die oft synonym verwendet werden, zumindest in den Yoga-Sutra. Verstehen Sie? Sobald Sie über dieser sprechwerten Linie herüber sind, in der sogenannten Erscheinungswelt der Ausdehnung, also in der Welt von Prakriti oder Drishya, dem Gesehenen, dem Manifestierten, sobald Sie auf dieser Seite herüber sind, haben Sie es immer mit Erscheinungen, in denen alle drei Gunas wirksam sind, zu tun. Nur in unterschiedlichen Dominanzen. Also ja, was Besonderes der Naturphilosophie. Das heißt, die können zum Beispiel nicht so einfach diese Unterscheidung machen, wie Aristoteles in De Anima, zwischen leblosen Körpern, einem Stein und einem belebten Körper. Weil die bis hinauf zum Menschen, weil insofern ein psychosomatisches Wesen ist, weil die indische Philosophie sagt, auf der Ebene der sich manifestierenden materiellen Welt, der Ausdehnungswelt, den Gesehenen, nicht den Sehenden, auf dieser Ebene der Welt sind alle Erscheinungen durch unterschiedliche Mischungsverhältnisse der drei Guna-Qualitäten. Die wirken in meinem menschlichen Körper genauso wie sie in einem Tierkörper als auch in einem Stein wirken. Nur mit unterschiedlichen Gewichtungen. Im Stein gibt es, also auf der einen Seite, wie heißen die drei Gunas? Genau. Es ist dann das Yoga Sutra verwendet ja andere Termini meistens. Es verwendet zwar auch Sattva, also es gibt zum Beispiel den Sattva-Purusha, es gibt auch Kama, aber ich werde dann noch darauf hingehen, dass es zum Teil auch andere Begriffe für die drei. Aber bleiben wir mal bei den klassischen, die Sie genannt haben, die typischen Sankhya-Yoga-Termini, Sattva, Tamas, Raja. Das heißt, es gibt in jedem erscheinenden Körper ein Trägheitsprinzip, es gibt in jedem erscheinenden Körper ein aktives Bewegungsprinzip und es gibt in jedem erscheinenden Körper eine Art lichte Materie, die fast durchsichtig ist. Ja, und diese drei Qualitäten sind auch in jedem Stein, nur würden die sagen, in dem Stein als solchen herrscht die Tamas-Qualität vor. Das heißt, es sind Körper, die hauptsächlich im Tamas-Prinzip darum leben. In, wenn Sie so wollen, Sie müssen das so denken, in der toten Materie unter Anführungszeichen ist einfach das Lebensprinzip eine Art zurückgezogen oder es bricht nicht durch, aber es ist da. Sozusagen im Stein, das heißt, es ist eine ganz andere Evolutionsvorstellung, die die haben. Das heißt, die würden sagen, wo immer Materie in Erscheinung tritt, ist einerseits Tod, Leben, Lichtprinzip schon da, allerdings die einen beiden Prinzipien sind großteils latent. Das heißt, wo tote Materie ist, da kann man in gewisser Weise auch leben lassen. Weil latent ad potentia, wie Aristoteles sagen würde, dieses Leben schon da ist. Es muss nur geweckt und herausgeholt werden. Es ist potenziell in diesem Stein schon da. Und darum haben die auch eine andere Evolutionsvorstellung, dass eben im Laufe der Evolution einfach diese latenten Potenzen zum Vorschein kommen. Das ist diese Guna-Geschichte. Genau, und da wollte ich jetzt zurückkommen. Das heißt, auch im Stein gibt es natürlich dieses Tamas-Prinzip, die gebundene Energie, wie die Physiker sagen würden, die im Festkörper dieses Steins mehr oder weniger tamasig lokal gebunden ist. Aber auch der Stein hier gibt natürlich, und das wäre die Raja-Ebene, bestimmte Wärme etc. ab. Und das heißt, er besteht nicht nur aus gebundener Energie, sondern er besteht sehr wohl auch aus sich ausdehnenden Feldern. So etwas wie eine Feldanwesenheit des Steins, in der er im wahrsten Sinne des Wortes in Kontakt tritt, ausdehnen wie eine Welle in Kontakt tritt mit irgendwelchen anderen Körpern, zum Beispiel im Körper von Menschen. Und das genauselbe gilt natürlich auch für diesen Körper. Auch der menschliche Körper strahlt ab. Und das heißt, das, was wir als Fischkörper sehen, ist eine Dimension meiner Körper. Das ist eben typisch für das Menschen. Das heißt, ein Teil meines Körpers ist festgebunden, ein anderer Teil geht energetisch durch den Raum. Das ist eben die indische Vorstellung. Und ein dritter Teil, aber dann gehe ich weg von dem, ist der Sattva-Teil, in dem dann der Raum sich selber erfährt und für sich selbst durchsichtig wird und sowas in Erscheinung tritt wie Mind, Verstand, Intelligenz. Das ist vielleicht jetzt der Punkt, wo ich darüber komme von der Körpertheorie, die aber eng Zusammenhang mit der Erkenntnistheorie der indischen Philosophie. Ich bin also jetzt mehr wieder von weit zurück zu Patanjali im Yoga Sutra. Also wir haben hier ein seltsames Prinzip, das nicht dichotomisch, sondern von einer Trias strukturiert. Das ist entscheidend für das Yoga Sutra und für viele indische Konzeptionen. Das heißt, wenn wir erkennen sagen, haben wir nicht nur erkennen und das Erkannte, Subjekt und Objekt, sondern im asiatischen Sinne haben wir hier eine Dreiheit. Nämlich wir haben den Sehenden, wie Drascha auch heißt, also ein anderer Name für Purusha oder wie auch Chit. Sie haben ja das gelesen, das aktive Prinzip des Sehens im Kreisen. Das heißt, sie haben etwas, und das ist das Entscheidende der indischen Philosophie, das sieht, das aber normalerweise, sagen wir so, es ist etwas, das sieht und das die besondere Eigenschaft hat, dass es von allen anderen Dingen in der Welt unterscheidet, dass es sich selbst sieht. Alle anderen Dinge können nur andere Dinge sehen. Aber ein Ding in der Welt, der Purusha, der Drashta, der Chitta, der kann auch sich selber sehen. Und das Auge kann nicht sich selber sehen. Aber der Purusha kann sich selber sehen. Aber im Normalfall ist er nicht auf dieses sich selbst sehen gerichtet. Das ist wichtig. Sondern im Normalfall ist es so, dass dieser Purusha im Alltag eigentlich als Diener, Servant auftritt. Das heißt, er ist eigentlich da, um nicht sich selbst zu sehen, sondern die Welt zu sehen. Also die Welt, wenn Sie so wollen, das hat auch dieser Satz. Wenn ein intelligentes Wesen geboren wird, irgendeine Art von Selbstwahrnehmung, dann ist dieses, was sieht, was wahrnimmt, das, was ich mit vier Anführungszeichen Bewusstsein, Selbstbewusstsein nicht nennen würde, aber jetzt genannt habe, das, was hier als Prinzip des Gewahrens, des Verstehens, des Aufnehmens von Welt fungiert, ist selbst etwas, was nicht innerhalb der Erscheinungswelt als ein ausgedehntes Ding in Erscheinung. Aber wenn ein Wesen mit Intelligenz, Buddhi geboren wird, dann ist dieses Prinzip da, und zwar so, dass es auf die Sinne und das, was die Sinne ihm zu verstehen geben, gerichtet ist. Das heißt, die große Theorie ist, dieser Purusha, wenn er auf die Welt kommt, blickt hier hinaus auf die Objekte. Ja, das Dreieck, Vastu, das wären die Objekte. Also irgendwelche Gegenstände. Die Gegenstände, die wir vorher gesehen haben, fluktuierenden Objekte. Jetzt ist aber die entscheidende, und daran liegt ja die ganze Yoga-Sutra-Theorie, das Entscheidende ist, dieses Prinzip, das sieht, kann das Objekt nicht unmittelbar sehen. Es kann nicht einen unmittelbaren Kontakt zum Objekt stiften, sondern braucht etwas dazwischen, was diesen Kontakt vermittelt. Dieses Zwischen, was glauben Sie, was das ist? Das wäre ja diese. Also Sie haben ein Prinzip, das gewahren kann, das man wahrnehmen kann, und zwar Objekte, Gegenstände, aber es braucht noch etwas, durch das hindurch ist diese Gegenstände. Kann dieses etwas nur sein?
Körper?
Ja, auf der einen Seite ist das den Körper. Das ist manchmal eine radikale Aussage für Philosophen. Das heißt, das Bewusstsein sieht gar nichts, wenn es keinen Körper hat. Das heißt, es ist zwar selbst unsichtbar, aber es kann nicht sehen, wenn es nicht ein Medium hat, durch das hindurch gesehen kann, um die Welt zu sehen. Das heißt, Sie haben im Sinne der Yoga-Sutren immer schon ein gespaltenes Subjekt, um es modern zu formen. Ja? Das Subjekt ist nicht einfach selbstident mit sich selbst gleich. Das ist meiner Meinung nach, das sind dann die philosophischen Vereinheiten und Schulenstreite bei den Yogas. Denn der Bursche sieht laut Yoga Sutra nichts. Wenn er nicht einen psychosomatischen Körper hat, mit dem er auf einer höchst mysteriösen Weise in Verbindung steht, Ari, ich habe, denken Sie an Heidegger, das heißt auch wirklich, indem er nah verwandt. Also in der Nähe. Es gibt, darum habe ich hier eine strichierte Linie gemacht, das heißt, das und das steht in einer sehr engen Kopulation und Band. Sie stehen in einer ganz engen Nähe, sind aber nicht dasselbe. Das heißt, Sie haben hier immer diese Identität, wenn Sie so wollen, auf die westliche Welt übersetzt. Ich bin und ich habe Bewusstsein, oder ich bin und ich habe Leib. Das wäre genau das, was die Logosuppe sind. Sie können das nicht reduzieren. Sie haben kein Bewusstsein ohne die Verbindung mit dem Leib. Aber das Bewusstsein ist nicht identisch. Das heißt, Sie sind in einer recht schwierigen Zwickmühle. Und die ganzen Yoga-Sutren werden, das was ich hier sage, ist das Herz des Yoga-Sutra, kommt da dran. Auch ganz wichtig. Das heißt, das was wir jetzt hier beginnen zu erörtern, ist das, was nach Yoga-Sutra die wirkliche Freiheit, das Gewahren dieser Unterscheidung liefert. Kaivalyam ist nur möglich über das Gewahren der Identität und Nicht-Identität von dem, der sieht, rasch, Purusha, Jit, und dem, was gesehen wird, Rajya. Das heißt, eine wichtige Unterscheidung, die das Yoga Sutra macht, ist, dass wir sehen müssen, dass dieser Bereich dessen, der seht, der wahrnimmt, nicht ident ist auf einer Ebene mit meiner Körperlichkeit und Leib. Das ist immer natürlich der Zug, an dem, wenn Sie so wollen, die Gefahr herrscht, dass das Yoga Sutra asketisch wird. Immer die Gefahr. Darum müssen Sie immer zwei Richtungen machen. Auf der einen Seite muss man daher sehen, okay, ich muss erkennen, dass die beiden ist nicht gleich. Ja? Aber ich muss auch erkennen, dass das eine nicht ohne das andere. Ich liebe daher immer an dieser Stelle das englische Wort, mit dem auch Derrida immer wieder spricht, without. Das Wort without, das ja heißt im Englischen ohne, without something, sagt eigentlich haargenau das Verhältnis aus, dass das Yoga Sutra denkt zwischen Leib und Bewusstsein. Es ist, ohne dieses Ding kann er keine Welt und auch sich selber nicht erfahren. Also, er selber braucht dieses, was im Außen ist. Der Bursche braucht dieses Außen, nur with this out, he can proceed. Ohne das kann er nichts wahrnehmen, aber er selber ist nicht die Selbstidentität. Das heißt, es gibt eine Unterscheidung immer zwischen ich, damit der Seher was sieht, braucht er ein Auge. Aber gerade indem er das Auge, das Organ hat, liegt die Gefahr als Mitte drinnen, dass er keine Unterscheidung mehr trifft zwischen sich, der sieht, dem Auge durch das irgendwo diese Unterscheidung demjenigen, der sieht, nicht mehr bewusst wird, fällt er nach yogischer Lehre in die Unwissenheit. Avidya. Avidya. Das heißt, Avidya ist, wenn ich nicht mehr unterscheiden kann zwischen mir und als dem, der einzig durch das Auge hinaus sieht, aber nicht mit dem Auge identisch ist, und den Seher, in dem Moment komme ich in den Grund der Verwirrung meiner Existenz. Das ist ja eine seltsame Theorie. Das heißt, die Theorie ist hier wirklich gnostisch, könnte man sagen, dass de facto behauptet wird, weil, oder wenn sich wieder Heidegger ins Spiel bringen möchte von seiner Seite, weil der Sehende an die Welt verfällt und nicht mehr sieht, dass er sie braucht, ohne mit ihr ident zu sein, in dem Moment fällt er aus, wenn ich es mal populistisch sage, aus seinem, er fällt aus Varupa, das heißt, er fällt eigentlich aus dem Ort, an dem er zu Hause ist. Ja. Wenn wir aus diesem Ort agieren, sagt das sogar super in Chittabuddhi Nirodha, dann machen wir wesentlich weniger Fehler und erleben wesentlich weniger Enttäuschung. Das heißt, im Letzten, wie immer im Asiatischen, wir erzeugen weniger Druck. Das ist immer das Entscheidende aller asiatischen Philosophie. Wir streiten zu keinem Schuld. Es geht in der Philosophie nicht darum zu sagen, ist das wahr oder falsch, in irgendeinem theoretischen Sinne, sondern es geht einzig und allein eine existenzielle Wahrheit, das wäre die Spanne immer retten, nämlich erzeugt das, was ich tue, Schmerz oder mir selber oder andere. Das ist die einzige Frage, die indische Philosophie ist. Und das heißt, im Letzten gibt es eine Möglichkeit, diese Schmerzhaftigkeit des Lebens, Dukkha, so weit zu reduzieren, dass das immer weniger Bedanken für mein Leben und das Leben der anderen. Das ist die einzige Frage, von der alle Erkenntnistheorie hier kommt bekannt. Das heißt, Sie müssen mal sich verwirren lassen, zuerst und sagen, das sind ja lauter wirklich wilde Behauptungen, die hier aufgestellt werden. Nämlich die Behauptung, dass eine bestimmte Art und Weise nicht mehr den rechten Sitz in sich zu haben, falsche Zentrierung, wie ich oft auch gesagt hier zu haben, dass das dazu führt, dass wir völlig verwirrt permanent tun, was wir im Grunde gar nicht tun möchten, weil wir permanent das, und genauso wird da wie auch definiert, weil wir permanent verblendet, vertauscht, verkehrt, sagt das Yoga Sutra in Avidya, das Endliche für unendlich, das Vergängliche für unvergänglich, das Unvergängliche für vergänglich, das, was uns Glück verheißt, de facto tun, was uns Unglück verheißt, etc. Das ist das Entscheidende, das ist Avidya. Das heißt, Avidya ist nicht einfach eine, irgendwie, es gibt eine Theorie über das Leben und daneben gibt es dann halt noch das Leben. Sondern das Entscheidende, was das Yoga Sutra sagt, es gibt eine Art und Weise, permanent verkehrt zu handeln, im besten Wissen und Gewissen, und zwar so, dass uns das permanent, wir wollen was Gutes tun, oder wenn jeder kennt, dass Mama, Papa wollen das Beste für die Kinder und hin und her, und das wollen sie wahrscheinlich auch, aber in den meisten Fällen. Aber de facto produziert das Ganze ein einziges Chaos zwischen dieser Bemutterung und so weiter. Das heißt, das Yoga Sutra sagt, das ist nicht so einfach mit diesen Verhältnissen, aber, und da ist eben Indien nicht nihilistisch, da ist Indien nicht europäisch, da ist Indien auch nicht griechisch. Ja, immer das, die Inder sind sehr lange, und man könnte ja denken, wenn auch das Yoga Sutra und nicht nur der Buddhismus sagt, diese Sachen werden erst wichtig, wenn jemand völlig resigniert. Alles, was wir jetzt sprechen, ist erst dann wichtig, wenn jemand in einem höchst tragischen Zustand sich befindet und sagt, ja, ich mache ja immer das Beste und versuche das Beste, sozusagen diese willenszentrierte, irgendwie können wir, wenn wir gemeinsam diese amerikanische Mentalität, wenn wir gemeinsam durch das durchgehen, dann werden wir auch siegen und so weiter. Das ist ja was gespannt immer betont. Und warum diese ganzen Sachen, die wir jetzt besprechen, nicht mehr in Sadhana haben, also im zweiten Übungsteil. Das Tragische, was die Inder sagen, ist, wir können dagegen gar nichts tun. Das heißt, die sagen ja viele tragische Dinge. Erstens mal, ein solches Leben, das in und aus Avidya herauslebt, ist ein Leben, das durch und durch nur leidet. Zuerst nicht so. Das heißt, man glaubt immer, man erzeugt Lust, aber de facto führt das nach und nach in ein Erzeugen von Dukkha. Erste tragische Geschichte. Die zweite tragische Geschichte, erst wenn jemand sieht, dass das Leben in und aus diesen Lebensformen durch und durch und unheilbar vom Willen her nicht gesteuert wird, kommt das nächste eben genau die Überschrift dieser Vorlesung. Erst wenn wir wissen, dass wir durch eigene Kraft und Macht, also völliger Anti-Amerikanismus, also, we can do it. Na, hier das Gegenteil. Solange du glaubst, I can do it, oder we can do it, solange ist de facto diese ganze Problematik für uns noch überhaupt nicht virulent. Denn so lange befinden wir uns im Übungsteil. Im zweiten Teil der Übungsteil. Das Schwierige für uns, darum habe ich ja bei Gelassenheit gewählt, ist, dass der dritte Teil damit beginnt, dass wir jetzt in Ebenen können, wo unser Wille gar nichts macht. Das ist ja für uns die Watsche. Weil solange wir sagen, okay, und jetzt üben wir und dann haben wir das, und das wird ja sehr oft gemacht, das habe ich ja schon angedacht, das sind meiner Meinung nach die westlichen Leute, die dann indische Philosophie machen. Und das heißt, bei denen schaut es dann so, ich muss nur mein Karma verbessern und sozusagen, ich muss halt mein Bestes geben, also alle christlichen Vorstellungen, die man mir vorstellen, ich muss ein gutes Gewissen haben, das muss zu mir stimmen und all diese Sachen. Und man macht dann und kämpft und ist fleißig und übt und hin und her. Das Blöde an der ganzen Geschichte ist, dass das Yoga Sutra sagt, dann kann man bis zum zweiten Teil der Yoga Sutra kommen. Das heißt, man bleibt genau davor stehen, bevor das Yoga Sutra wirklich die inneren drei anders aufbaut. Denn das für uns Schmerzliche und Tragische ist eben, wie verhalten wir uns zu Vairagya. Das heißt, was machen wir dann, wenn das Yoga Sutra explizit sagt, dass wir jetzt in eine Dimension kommen, in der der Wille absolut nichts verloren hat? Sondern wo eine Art von Öffnung passiert, die aber nicht mehr vom Willen und der Selbstzentrierung her gesteuert wird. Und darin sind wir jetzt. Also Viveka, schon bei Pratyahara ist die Frage, da gibt es unterschiedliche Interpretationen, dass man das nicht mehr üben kann. Das ist noch drin, aber bei den anderen drei sind alle der Meinung. Man kann Dharana, Dhyana, Samadhi nicht in dem Sinne üben. Das ist wirklich das Harte. Warum sitzt du wieder da? Und das ist das, was wir nicht verstehen können. Das will in unseren Kopf nicht hinein. Was soll dann noch sein? Wenn Sie so wollen, aber das ist sehr gefährlich, müssen Sie ja nur ca. 300 Jahre zurückgehen im europäischen Kontext und da haben sie natürlich auch bestimmte Traditionen, die mit dem höchst gefährlichen Begriff der Gnade zusammenhängen. Das heißt, sie haben natürlich, es gibt sowas wie Gnade, es gibt sowas wie Generosität. Also, sie geben etwas, ohne es geben zu müssen. Sie geben mehr, als sie eigentlich müssen. Aber das Entscheidende ist, was das Yoga Sutra sagt, erst in diesem Moment kommt diese Ebene hier zu tragen. wenn sie geben, was sie müssen, solange sie nicht mitten in diesem Bereich. Sondern entscheidend ist genau diese Sache, wo sie etwas geben, was gar nicht notwendig ist. Und genau in dem Moment zeigt sich dieses andere Prinzip, wenn Sie so wollen. Hier kommt so etwas, darum verwende ich lieber den nicht so sehr theologisch konnotierten Begriff von Grazie. Das kommt auch Grazie. Also das ist wichtige Wort Grazie, das lange ganz stark auf Europa beherrscht hat, indem eben diese drei Bedeutungen von Anmut, von Gnade, von Dankbarkeit sind. Aber das würde viel eher, sage ich mal, die Richtung zeigen, in die wir uns bewegen, wenn die Selbstzentrierung und das eigene Wohlen nichts mehr tun kann und nichts mehr müssen. Und das ist eben das Seltsame, jetzt zurückzukommen auf das, was ich sagen wollte. Auf der einen Seite kann man sagen, ist die indische Kultur urtragisch. Weil wie kann ich mehr, was kann ich mehr sagen als Bruder, das geboren werden, leid ist das Leben, jetzt ist das Sterben. Also dagegen sind ja die Griechen. Antitragiker. Ja, aber das Seltsame ist in der indischen Kultur, dass gerade dieses Gewahren der Tragödie des Lebens zu einem seltsamen Umschlag verändert. Und darum gibt es immer dann noch was, was dann ausgebildet aus dieser Tragödie her. Während komischerweise bei den Griechen das ja immer ambivalent ist. So tragisch enden sie nie wie die Inder und drum haben sie fast einen Genuss auch, so scheint es oft, an den Tragödien des Lebens. Und nicht umsonst ist Europa aus dem heraus geboren. Also wir haben eine seltsame Vaterkultur da, wenn wir an die Ursprünge der europäischen Kultur bei den Griechen denken. Eine seltsame Ambivalenz zur Tragödie, fast so was wie angezogen sein von diesem tragischen. Und darum natürlich auch die tragischen Helden im griechischen Mythos. Das heißt, sie haben diese Männerkultur da von Kriegern und das ist ganz stark willensgesteuerten Helden. Das heißt, wenn Sie sich die griechischen Mythen anschauen, dann haben Sie immer diesen so bauchreinen, großen Haustyp. Und so schauen wir auch die Figuren dann aus, das klassische Schönheitsideal der griechischen Figuren, wenn wir schon bei Körper sind. Das heißt, sie haben in der griechischen Kultur, das betrifft uns heute noch mehr als wir glauben, wir haben so ein seltsames Ideal von einer heroischen, selbstzentrierten Steuer. Und wenn Sie so wollen, ganz scharf natürlich gemacht, hier muss man einen Vorwurf natürlich auch an Luther machen, dass über den Protestantismus eine ganz moderne Form dieser Willenszentrierung mächtig geworden ist. Ja, wie alle wissen, dann stark auch zu diesen Selbstverantwortungsprinzipien des Kapitalismus geführt. Und wenn so jemand Yoga übt, dann ist ja eh schon klar. Das heißt, dann wird immer diese seltsame Karma-Vorstellung. Ich muss A und B tun, um dann sozusagen zu meiner Erleuchtung zu kommen. Nur behaupte ich, ist das das Gegenteil von dem, was in dem Yoga Sutra steht. Sondern das Entscheidende ist hier eben genau, wo komme ich dann, wenn ich nichts mehr tun kann. Genau, bei tun ist jetzt wo? Jetzt die erste Antwort, was kann man tun? Also zweites Kapitel, Sadhana Bhada. Mit dem kann ich gar nichts tun. Das ist manchmal ganz wichtig. Warum kann man mit dem Purusha nichts tun? Na, Yoga Sutra. Warum kann ich mit dem Purusha, der eigentlich auch gesehen werden soll, das ist ja das Ziel, dass ich den sehe und seine Unterscheidung zu diesen Welten herüber. Und diese Unterscheidung heißt, die Kraft dieser Unterscheidung, die schreibe ich ganz oben, heißt Liebe. Das ist es. Nur über Liebe kommt man, wird man wirklich frei. Also, Ein Yogi ist ein Vivek. Jemand, der das versteht. Warum kann ich, jetzt, das ist aber sehr interessant, da unterscheidet sich auch die Yogaschule von vielen anderen Shankara-Schulen. Das ist der höchst interessante Schritt jetzt im Thema. Warum kann ich mit dem Burschen nicht arbeiten? Die Frage ist noch offen. Der sieht. Also das Prinzip in uns, das sieht, das weiß. Ja, er braucht den Körper, um etwas zu tun, aber warum kann ich dann nicht trotzdem, wenn er den braucht, warum kann ich dann nicht mit dem Purusha arbeiten? Ja, genau. Das ist jetzt was höchst interessant. Weil die würden sagen, der Purusha ist passiv und unverändert. Wie soll ich an etwas, das per se sich nicht verändert, das ruhig ist wie der stille Ozean, das per Definition ein Prinzip ist, das nicht im Wandel unterworfen ist, das keiner Veränderung unterworfen ist. Wie soll ich mit dem arbeiten? Was soll ich am Purusha ändern, wenn er sich nicht verändert? Das ist ein ganz entscheidender Theorie der Yoga Sutra. Wenn ich den, was bleibt also? Also an dem kann ich nichts ändern, weil er ein passives, unveränderbares Prinzip ist. Veränderbar im Gegensatz ist welches Gegenprinzip zum Purusha? Die Praktik. Also wenn man will, die beiden gehören ja hier zusammen. Ein Unterschied dieser Strichlinie ist, dass das, was hier herum ist, nichts ist, was sich verändern lässt. So wenig wie verändern Sie den gesamten Raum, wie würden Sie den gesamten Raum verändern? Überlegen Sie sich. Die Leere als gesamtes Atem. Sie können den Raum im Raum verändern, aber sozusagen, Sie können nicht den gesamten Raum größern. Wollen Sie, oder ich gebe Ihnen als Hausaufgabe, überlegen Sie sich, wie Sie den gesamten Raum größern. Also, nächste Woche will ich. Genauso, so wie Sie, das ist ein typisches Beispiel, das in der indischen Philosophie philosophisch ist. Wo ist das Außen vom ganzen Raum? Sie haben zwar ein Außen von bestimmten Räumen im Raum, Sie können ein zweites neben dem gesamten Raum erweitern. Es gibt da nicht einen zweiten Raum außerhalb vom Ganzen. Es gibt aber innerhalb vom Ganzen Raum ganz viele Räume. Also das wäre, und so ähnlich ist es mit dem Purusha. Der Purusha ist ein eines, das man nicht nochmal, da gibt es kein zweites hinter oder außerhalb. Darum würden die sagen, ist der unbeweglich und nicht mal blöd. Gleichzeitig sagen sie aber, man muss den erfahren, wenn man nicht in die Falle von Avidya tappt. Okay, wie gehen wir weiter? Wir können mit dem Purusha nichts machen. Der steht in einer notwendigen Verbindung zur objektiven Welt, wenn Sie so wollen. Er kann da nicht sein, er weiß gar nichts von sich, ohne diesen Bezug. Ist gleichzeitig aber unveränderlich, also mit ihm kann ich nicht viel üben. Mit ihm kann ich nicht viel tun. Also was ist der Weg, den die Yoga Sutra? Wir haben gesagt, er sieht diese Welt nur durch die Brille, das ist sein Auge, wenn man so will. Er sieht diese ganze Welt hier drüben nur durch diesen psychosomatischen Körper. Das heißt, er sieht diesen Gegenstand, ganz moderne Philosophie, immer aus einer Perspektive heraus, Und diese Perspektive ist die Perspektive meiner psychosomatischen Konstitution. Das heißt, derselbe Purusha, wie derselbe Raum hier leer, sieht sich selber jeweils unterschiedlich durch unterschiedlichen psychosomatischen Körper. Und er sieht sich genauso, wie die Verfassung ihres Körpers ist. Das heißt, der Purusha bekommt eine subjektive Perspektive durch das Chitta, also das, wenn Sie so wollen, die Leiblichkeit und jetzt Chitta als Gedächtnisspeicher von Naturvorgängen, also wenn Sie wollen, psychosomatisch heißt jetzt so viel, in diesem kleinen Leib sind in den Zellen etc. die Evolution der Naturgeschichte gespeichert. In diesem Leib ist gespeichert die europäische Kulturgeschichte. Und Chitta, Vergangenheit. All diese sedimentierte Geschichte gibt die einzigartige Konstante durch die Individualgeschichte von mir. Mit Mama, Papa, Familie, Institutionen und so weiter und so fort. Das heißt, die denken ja den Leib als ein permanentes Speichergedächtnis. Das ist das Entscheidende. Samsara, Samskara. Und dann noch unterscheiden, was anders. Also, das ist das Ganze, warum ich ja, glaube ich, auch schon gesagt habe, das ganze Yoga Sutras Gedächtnis ist nicht irgendwas, sondern das ist das Entscheidende. An dem hängt alles. Das ist ein denkendes Gedächtnis. Und für mich ist also ein Körper primär eine Art Speichermatte. Das heißt, in der die Körper schreiben sich per Schmerz Erfahrungen als Erinnerungsspuren ein und damit akkumuliert der Körper seine Essenz, können wir. Das heißt, die Essenz ist nicht der platonischen Idee hinter der Welt, sondern indem sie Erfahrungen machen, die automatisch abgespeichert werden in ihrer Körperlichkeit, bauen sie auch an ihrem Körper. Das heißt, der Körper ist das Erscheinen dieses Gedächtnisses. Wenn Sie mehr wollen, wenn heute die Genetik vorgibt, die Weltnahe zu erfinden, dann sollen Sie mal Yoga Sutra lesen, weil das ist ja die ganze Theorie. Wenn Sie Karma übersetzen, dann könnten Sie da, wenn heute die Genetik von Speicherbewusstsein oder von Speicherkapazitäten der Gene und so weiter spricht, dann ist das natürlich 1:1 Übersetzung von altindischer Karma. Das kann ich vielleicht nächste Stunde dann. Karma, weil das ist entscheidend, jedes Tun erzeugt notwendigerweise solche Erinnerungen. Das ist ja dann das Karma. Also Karma von Kri-Tun heißt ja nichts anderes, als dass durch unsere Aktivitäten sich akkumulierende Gedächtnis, wobei das Handeln selbst großteils aus dem Gedächtnis heraus passiert. Das ist ja die ganze Point. Also das ist ein Feedback-Prozess, wenn Sie so wollen. Eine Handlung, die Schwierigkeit, das sagt das Yoga Sutra, und das heißt Karma, wenn ich diesen höchst missverständlichen Terminus mal kurz erklärt. Karma kommt von der Wurzel Kri-Tun. Ja? Und das, was die sagen, ist, das meiste Tun passiert hier heraus aus Chitta, also aus dem Gedächtnis, Speichern unseres Körpers. In Wirklichkeit handeln wir fast immer aus dem Gesehenen heraus. Chitta. Und wir handeln nie aus dem, was wir sehen. Chitta. Das heißt, Sie würden sagen, ich begegne ganz konstruktivistisch, Judy Butler, Jacques Derrida und Co. Sie würden sagen, das heißt, in unserem Körper sind sedimentierte, abgelagerte, abgespeicherte Vasanas, in denen uns ganz bestimmte, zum Beispiel Bilder von Frauen, von Männern, Begriffe von Frauen und Männern archiviert sind. Und sobald ich da jemanden sehe, der diese Merkmale hat, rufen sich diese Bilder ab und ich begegne jemanden genauso aus Klischees und Stereotypen. Und das Entscheidende, was Yoga Sutra sagt, weil wir Das wäre Avidya, ein Handeln aus Avidya. Ein Handeln aus Avidya ist wesenhaft ein Handeln aus Samsara, Samskara. Das heißt, ein Handeln aus dem Gedächtnis, aus den Gesehenen und Chitta. Und das Ganze, was das Yoga Sutra versucht, ist zu sagen, wenn wir hier mal unterscheiden lernen zwischen Chitta und Chitta, dann können wir anders handeln. Wir handeln nicht mehr rein nur aus der Vergangenheit Stereotypen. Wir unterbrechen den Automatismus des Karmas, das in uns haben. Und das heißt, wir handeln eigentlich gar nicht wirklich, wenn wir immer nur eigentlich das Gedächtnis brauchen. Und das ganze Freiheitsbegriff der Yoga Sutra geht darauf hin, wie kann ich in eine psychophysische Lage gebracht werden, in der das, wie ich der Welt begegne, nicht mehr nur von meinem Gedächtnis und den psychosomatisch archivierten Impulsen hergestellt. Das ist der Freiheitsbegriff der Yoga Sutra. Frei, ein Yogi ist jemand, ja, fast Kant, Kritik der Weisheit. Ein Yogi ist jemand, der de facto fähig ist, im Moment Handlungen zu generieren, die nicht einfach nur durch seine Vergangenheit prädestiniert sind. Und alle Übungen dienen eigentlich genau darum, und das ist dafür. Und das Komische ist, dass die Yoga Sutra damit das Allerwichtigste, damit man in so eine Disposition kommt, ist, dass man lernt, Vairagya zu unterscheiden zwischen diesem Prinzip in sich, das sieht, und dem, was es sieht. Das ist die erste Voraussetzung, um frei handeln zu können. Darum, das ist das Entscheidende. Also ohne Mimika geht gar nichts. Und darum ist das ja auch so interessant, dass die Yoga Sutra und die indische Philosophie ja wirklich eine Philosophie, ja, das ist keine Psychotherapie. Das Entscheidende an der indischen Philosophie und warum man sich wundert, dass sie im europäischen Kontext immer noch kaum rezipiert wird, ist das, das ist nahezu eine, wenn wir die Psychoanalyse entdecken, dann ist das Besondere an den Yoga Sutra und ähnlichen Schriften, hier ist eine Philosophie der Psychoprobleme. Weil die sagt, das Yoga Sutra sagt, die Psychoanalyse, all das kriegen wir unter. Wir kriegen das alles unter in die Abarbeitung der Vasanas, der Erinnerungsschule, Samsara. Da gibt es wirklich riesige Analogien, es gibt ja auch ganze Bibliotheken zum Verhältnis des Sutra Psychoanalyse. Aber, und da würde ich als Philosoph, als begeisterter Philosoph, de facto eine Chance für zukünftige europäische Philosophie auch sehen, dass nämlich die Yoga Sutra nicht in einer Psychoanalyse, sage ich jetzt mal, abschätzen, Sie wissen, dass ich die Psychoanalyse sehr schätze, nicht sonst referiere ich so viel auf sie, aber de facto geht hier das Yoga Sutra in eine Philosophieanalyse, aber nicht nur in eine philosophische Analyse von Begriffen, sondern in einen Bereich hinein, wo man sagt, Philosophie ist eigentlich das Einziehen dieser Unterscheidung in einem Körper. Das heißt, wir können das ja auch so sagen. Im Alltag, Avidya Kyati, hat ein Körper, es gibt zwar diese Unterscheidung, und jeder erfährt die, dass irgendeine Art Bewusstseinsprinzip in ihrem Körper ist. Und dass das nicht einfach identifiziert werden kann mit dem Körper. Aber diese Unterscheidung bleibt diffus. Diese Unterscheidung wird auch in der Psychoanalyse nicht wesentlich reflektiert als das entscheidende Moment. Die Yoga Sutra sagen, in die wirkliche Freiheit kann ich nur kommen, wenn ich einen Körper habe, in dem langsam diese Unterscheidung hier sich spiegelt. Das heißt, der Philosoph ist der, im Sinne der Yoga Sutra, ist der, dessen Körper diese Unterscheidung lernen will. Diesen Schritt, so dass sich in diesem Körper selbst diese Unterscheidung wieder zu spiegeln will. Ist das entscheidend? diese, um es mal ganz europäisch zu sagen, und daher ganz schlecht, für diese Urteilskraft. Das heißt, die deutschen Idealisten Hölderlin und Hegel in den jungen Systemprogrammen haben immer das Wort Urteil mit Bild geschrieben. Urteil. Und Liebeck heißt natürlich die Kraft der Urteilung, der Unterscheidung, einen Unterschied macht. Und das Entscheidende ist, dass die Yoga-Sutren sagen, dieses Verhältnis gibt es, aber hier in unserem Körper ist im Chitta, ist diese Unterscheidung eigentlich nicht gespielt. Sie ist nicht reflektiert. Und wenn wir denken und reflektieren, Darshana, wie das heißt, Yoga Darshana, dann ist es eigentlich, dass diese Unterscheidung, Heidegger würde sagen, diese ontologische Differenz, sich beginnt in einem Buddhi selber zu reflektieren. Das heißt, das Vivekā schreibt sich jetzt selbst als Vasana und Gedächtnisspur in einen Körper ein, während dieser Körper philosophisch zu denken. Das heißt, Sie haben es hier im modernen, also im westlichen Kontext mit einem durch und durch konstruktiven oder performativen Akt zu tun. Das heißt, Sie haben es mit der Praxis und weit mehr als nur einer Theorie zu tun. Das heißt, die Theorie ist ja folgende. Während Sie yogisch denken, während Sie yogisch den Weg gehen, in der sogenannten Theorie innerlich, schreibt sich ganz praktisch physiologisch eine Erinnerungsspur von dieser Kenntlichkeit in Ihren Körper ein. Das heißt, das Denken dieser Differenz ist zugleich ein Verändern und Parinama, ist zugleich ein Verändern der eigenen Körperlichkeit. Also um wieder einen schlechten Vergleich zu bringen, aber das ist natürlich im Hinterkopf zwischen diesen Lagen. Wenn es in der katholischen Kirche bei der Eucharistiestelle heißt, dass das ein Ort der Wandlung und der Verwandlung ist, dann ist das Yoga Sutra, wenn Sie so wollen, als Praxis Parinama. Das heißt, es ist ein Ort, an dem nicht nur über den Körper gedacht wird, während mit dem eigenen Körper über den Körper gedacht wird, sondern während mit dem eigenen Körper über den Körper gedacht wird, verändert sich gleichzeitig auch mit der eigenen Körper. Das ist eine relativ komplexe Struktur. Wenn ich denke, darum haben die auch neurophysiologisch diese Probleme, weil die Inder sofort sagen würden, der Geist, Purusha, der kann nicht denken ohne Erinnerung. Der kann nicht denken ohne Erinnerung. Die haben kein Problem damit. Die würden sagen, natürlich, der Geist braucht dieses psychosomatische Organ, Chitta, in dem ganz bestimmte Denkmuster sich eingeschrieben, sedimentiert, sozusagen archiviert und festgesetzt haben. Ohne dieses Gehirn haben die damit kein Problem. Auch darum sind so viele Kinder ohne Probleme in der Neurologie. Weil die sagen würden, ja natürlich, der Chip kann die Bewegung. Er kann nicht wieder. Er kann nur mit diesem Organ. Aber das heißt nicht, dass wir eben jetzt naturalistische Philosophie haben. Das ist ja genau das Gegenteil. Denn das würde heißen, zu übersehen, das heißt, der Physikalismus sieht nur noch diesen Bereich. Ja? Er löst dieses andere aus und ist der Meinung, ja, wenn wir nur genau hineinschauen, dann haben wir da neurophysiologische Erfahrungen, dann wir die kennen. Aber die indische Philosophie ist relativ komplex. Sie haben kein Problem, dass es nur ein Denken gibt, wenn ihr ein Gehirn habt. Aber sie haben ein riesiges Problem, wenn wir glauben, ein Denken ist die Denken mit dem Gehirn. Aber genau das ist Vivekā. Genau hier die Differenz und Identität zu sehen, ist das eigentliche Ziel, um das es geht. Das heißt, der sieht nicht ohne das Sagen. Das heißt, ich lese ihn nur, weil wir schon ans Ende kommen, wie dieser dritte Teil übersetzt das Schluss-Sutra vom dritten Teil dann, wenn die absolute Reinheit in dem psychophysischen Wesen Sattva und im inneren Menschen Purusha gleich ist, entsteht völlige Freiheit Kaivalya. Also hier ist ganz wichtig. Lesen wir nochmal. Wenn die Reinheit ist nicht schwierig, das ist auch sehr problematisch. Reinheit ist bei uns mit Reinheit. Das ist ein, also wir denken bei Reinheit so rein waschen und eben so nicht berühren und eben Reinheit in Sanskrit, ich weiß nicht, warum das nicht mal so übersetzt, heißt stabilisieren. Ich glaube, ich habe das schon einmal genannt. Das heißt, das Wort heißt eigentlich stabilisieren. Wenn die absolute Reinheit, also wenn die absolute Stabilisierung in dem psychophysischen Wesen Sattva, also hier, und im Purusha gleich ist, entsteht völlige Freiheit. Das heißt, jetzt zurück, warum heißt es überhaupt Yoga Darshan? Das Entscheidende ist, diese Liebe hier ist wie eine Art Spiegel. Darshan. Das heißt, diese Ebene kann nie mehr in Erscheinung treten. Der Geist ist nicht die lenkende Praktiki, es bleibt eine ewige Differenz, wenn Sie so wollen, zwischen diesem geistigen Prinzip und der materiellen. Aber er hat die Möglichkeit, dass er sich hier spiegelt. Über Viveka. Viveka ist, wenn Sie so wollen, diese Spiegelfläche. Und wenn hier in, jetzt wohl im Geist, im Gehirn, im Buddhi, in den intelligenten Funktionen des Körpers, Buddhi, wenn hier im Buddhi das Selbst ein zur Welt von Prakriti gehört, also eine materielle Erscheinungsform ist, wie das Gehirn oder das Gen, wenn das hier sich reflektiert, und gleichzeitig derjenige weiß, dass das nur eine Reflexion ist, dann hat er verstanden. Und das ist die erkenntnistheoretische Basis. Also, erst wenn sich das kann sich hier spiegeln, das ist die große Theorie, das kann sich hier spiegeln, wenn ich weiß, dass das die Spiegelung von dem anderen ist, dann habe ich verstanden. Und dann ist Viveka, hat dieses Gehirn, dieser Mensch hier, eine Qualität in Pratschnanz. Weise. Also der Weise ist definiert als genau der. Ein Körper, der diese Spiegelungsfähigkeit hat und weiß, dass es sich beim einen bloß um die Spiegelung vom anderen hat, der hat eine Art Weitung der eigenen psychosomatischen Fähigkeiten in die Richtung, dass der ist es, dass dieser Psycho, das muss man dann sagen, das ist ganz wichtig, dieser Körper hier ein weiser Körper. Das heißt, die Weisheit existiert nicht als Idee, irgendwie als ewige Idee hinter der Erscheinungswelt, sondern die Weisheit als solche Pratschna wird jetzt auch im Individuum konkret in dem Gebären einer solchen Reflexion im wahrsten Sinne. Sie ist damit sehr wohl auch Teil der Erscheinung. Allerdings wäre es fatal, jetzt ein bestimmtes Gehirn eines Weisen nehmen zu wollen als Prototyp für diesen Spiegelungsprozess. Kennen Sie? Denn das ist genau, dieses Gehirn ist der Sitz des Weisen, aber es ist nicht selbst das Weisen. Es ist genau der Loka, der Ort, an dem das in Erscheinung tritt und stattfindet, aber es ist nicht selbst das. Das ist ja immer ganz schlecht, muss ich sagen. Der Erkenntnistheorie von den Yoga-Sutren. Das heißt, die ganzen Yoga-Sutren, weil sie mit dem, sie wollen diese Gleichheit wie das letzte Yoga-Sutren, wenn die gleich sind. Wie kann, unter welcher Bedingung kann dieser Spiegelungsvorgang stattfinden? da kommt jetzt wieder die Duna. Das heißt, hier herüben, haben wir ja gesagt, sind wir in der Welt von Prakriti mit diesen drei Gunas. Amas, Vajasa. Das heißt, wir haben auch gesagt, weil das ein passives, sich selbst identisches Prinzip ist, das nicht im Wandel unterworfen ist, kann mit dem nicht gearbeitet werden. Das heißt, mit dem Einzigen, was gearbeitet werden kann, ist mit Chitta. Mit der psychosomatischen Verfassung im mit meiner Leiblichkeit. Das ist das Einzige, an dem ich arbeiten kann, und zwar in dem Sinne, dass die Guna und die Mischungsverhältnisse der Prakriti-Energien in diesem psychosomatischen Körper in Richtung auf Sattva-Qualität geübt. Das heißt, dass die einzige Möglichkeit, wenn hier die Tamas- und Rajas-Qualitäten vorherrschen, dann kann der Spiegelungsprozess nicht stattfinden. Das ist das Entscheidende. Das heißt, wenn wir total benommen sind von unserem irgendwie wilden Begehren und angezogen sein eben von der Lust und von, also vom Raga, vom Bela, also wenn wir von Hass angezogen sind, wenn wir krank sind, also das ist so ganz simpel, wenn wir krank sind, dann kann diese Spiegelung nicht schaffen. Weil wenn wir Schmerz haben, sind wir in keinem Zustand, in dem das de facto stattfindet. Das heißt, die ganzen Yoga-Sutren denken eigentlich immer von diesem letzten Vivekha-Prozess her und fragen dann, welche Bedingungen muss dieses psychomentale Selbst haben, damit dieser Spiegelungsprozess in den Stand findet. Und das, alles, was man hier als Ratschläge hat, wie man atmen soll, welche Stellung man im Körper haben kann, so. Pratyahara, also diese acht Angas, von denen wir gehört haben. Ja, selbst die Ethik, muss man sich mal vorstellen. Das heißt, Yama, selbst Yama wird gedacht, die würden argumentieren, warum brauchen wir Moral? Wir brauchen Moral unter den Menschen de facto, weil wir irgendwelche Normen aufstellen, an die wir glauben so, sondern weil eine bestimmte Art von Friedfertigkeit Ahimsa, eine bestimmte Art von nicht permanent in seinem eigenen Besitz streifen, nicht permanent in dieser Gier nach Anhäufung vom Besitz zu sein, weil das erst ein psychosomatisches Dispositiv in einer Gesellschaft erzeugt, in der diese Reflexion stattfindet. Das heißt, sie haben ja ein ganz anderes Verhältnis zu Moral, wie zum Beispiel zu den Geschwistern. Die würden sagen, ich sage es mal überspitzt, diese Körper können nur unter friedlichen Umständen gesellschaftlich wachsen. Wenn die gesellschaftlichen Verhältnisse durch und durch, wenn jeder rennen muss, um eben noch mehr Kapital zu häufen und noch mehr Besitz anzuhäufen, dann sind wir in einem gesellschaftlichen Dispositiv, in dem diese Reflexion nicht stattfindet. Das heißt, wir würden sagen, wenn wir eine Gesellschaft wollen, in der die Leute frei sind, im Sinne des Yoga Sutra, in der sie nicht mehr permanent Getriebene ihrer eigenen Gedächtnisse sind, oder wie wir heute sagen würden, von ihren Genen, die stark. Also, wenn wir das wollen, dann rät das Yoga Sutra eben das und das zu machen, um schlussendlich in einen psychosomatischen Zustand zu kommen, in dem derjenige, der ihn erfährt, das Gefühl hat und den Zustand hat, frei zu sein. Aber das ist entscheidend. Das heißt, es geht alles, wenn Sie wollen, das Endziel, aber nicht in einem historischen Ziel, das, von woher alles zusteuert, ist dieser seltsame Begriff, wie ich ihn als Postkulturalist gerne übersetze, die Voraus. Das ist gerade nicht, auch das ist sehr spannend, weil wenn wir klassisch indische Yoga Harmonie, Einheit hin und her. Es ist nur seltsam, dass in den Yoga Sutra der zentrale Begriff nicht Einheit, sondern Unterscheidung. Was zumindest mal auffällt. Gut. Thank you.